Bitten, Jerry.
Ich sage euch aber, jeder, der irgend sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird auch der Sohn des Menschen sich vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Gewalten führen, so seid nicht besorgt, wie oder womit ihr euch verantwortet oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein, und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all meinen Weizen und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott.
Vielen Dank, bis dahin. Wir haben gesehen, diese Einheit von Kapitel 10, 38 geht bis Kapitel 13, 21, ist aber aufgeteilt in vier Phasen. 1, 2, 3, 4. Und es gibt hier Symmetrie. Jetzt sind wir angelangt in dem letzten Teil der Phase 2. Und wir haben gesehen, ganz symmetrisch, am Ende von jeder Phase gibt es Widerstand gegen den Herrn. Und jetzt sind wir gerade in diesem Teil, wo wir gelesen haben, ab Kapitel 11, Vers 53, die Schriftgelehrten fingen hart an, auf den Herrn einzudringen, und sie wollten ihn ausfragen, in der Hoffnung, irgendetwas aus seinem Mund zu erhaschen, das einen Anklagegrund ergeben könnte. Und dann, haben wir letztes Mal noch gesehen, hat der Herr, als sich dann viele Tausende von Menschen versammelt hatten, hat er die Jünger angesprochen öffentlich und sie gewarnt, 12 Vers 1 am Schluss: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei ist. Und dann hat der Herr eben den Jüngern klar gemacht, sie sollen sich hüten vor Heuchelei. Und bei Heuchelei werden Dinge vertuscht und zugedeckt. Aber der Herr sagt, es gibt nichts, was verdeckt ist, was nicht aufgedeckt wird. Vers 2. Es gibt nichts, was verborgen ist, was nicht erkannt werden wird. Das heißt, der Herr sagt, jetzt kann man mit Heuchelei noch einiges vertuschen. Aber es kommt der Tag, wo alles bekannt gemacht wird, wo Gott alles ans Licht bringt. Wir haben Vers 3 noch nicht genauer erklärt. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen habt, im Licht gehört werden. Und was ihr in den Kammern ins Ohr geredet habt, wird auf den Dächern verkündet werden. Warum auf den Dächern? Das ist ganz typisch. Im Orient, die alten Häuser vor 2000 Jahren waren als Flachdachhäuser gebaut, mit Mauern. Und die Abende hat man üblicherweise in der Familie auf den Dächern verbracht. Und so ergibt sich, dass man eben dann mit dem Nachbar Kontakt hat von Dach zu Dach. Und die Neuigkeiten werden da ausgetauscht. Hast du gehört, was Abraham gemacht hat? Und so wurden die Dinge eben anstatt mit per Zeitung von Dach zu Dach weitergegeben. Und der Herr sagt eben genau in dieser Art, wie das, wir sagen heute, das Buschtelefon funktioniert, und damals von Dach zu Dach alles bekannt gemacht. Eben um zu sagen, es kommt der Tag, wo alles ans Licht kommen wird. Und den Jüngern macht der Mut, eben nicht ihre Überzeugung der Wahrheit zu verdecken, sondern mutig eben für ihn Zeugnis ablegen. Und darum sagt er in Vers 4, ich sage euch aber meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter zu tun vermögen. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Also der Herr macht Mut. Das Letzte, was Feinde tun können, ist töten. Aber weiter geht es nicht mehr. Aber bei Gott geht es weiter. Vers 5, nach dem Töten gibt es die Hölle. Also Gottes ewiges Gericht. Bis dahin sind wir gekommen. Und dann erläutert der Herr in Vers 6, kannst du das mal vorlesen, Jerry?
Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Cent verkauft? Und doch ist nicht einer von ihnen vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. So fürchtet euch nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge.
Ja, der Herr will zeigen, wie wertvoll die Jünger sind für Gott. Und dass sie sich dessen bewusst sein müssen. Und zwar haben wir schon in Vers 4 gehabt, der Herr sagt, ich sage aber euch, meinen Freunden. Er nennt seine Jünger seine Freunde. Und das ist ja ein Ehrentitel. Wer wurde Freund Gottes genannt? Abraham. Und zwar 3-mal in der Bibel wird Abraham Freund Gottes genannt. Und diesen Titel gibt der Jesus nun jedem, der sich auf seine Seite stellt. Ja, bei Mose wird einfach gesagt, dass Gott von Angesicht zu ihm gesprochen hat, so wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ja? Also das war auch eine solche Beziehung, aber ausdrücklich als Freund Gottes bezeichnet ist es eben 3-mal bei Abraham. Aber das ist richtig, diese Stelle.
Es gibt natürlich auch bei anderen, mit denen Gott spricht, das wollte ich einfach erwähnen.
Ja, aber eben
dass es dort direkt steht.
Genau, es gibt noch andere, die auch diese Beziehung gehabt haben, aber eben nur bei Abraham wird das so ausdrücklich gesagt. Und hier bei den Gläubigen, die Jünger Jesu sind. Und zu denen sollten wir alle gehören. Und dann können wir wissen, Gott betrachtet uns als Freunde Gottes. Ja, und jetzt wird hier gesagt, wegen den Spatzen, den Sperlingen, die sind so günstig zu haben auf dem Markt. Hat das jemand mal umgerechnet, was das ausmacht? Also 5 Sperlinge für 2 Ass. So steht das im Grundtext, ist das Asarion gemeint. Das ist eine kleine Münze, die macht einen 64stel aus von einem Denar. Der Denar ist der Tageslohn eines Arbeiters damals, wie man aus Matthäus 20 weiß. Jetzt ist die Frage, was setzen wir ein für einen Arbeitslohn? Ich habe mal gedacht, 160 Franken, wenn wir 20 Franken bezahlen pro Stunde. Ist ja nicht besonders viel, aber das gäbe also 160 Franken bei einem 8-Stunden-Tag. Dann wäre eben ein 64stel, 2 50 und das mal 2, also dann haben wir 2 Cent umgerechnet, 2 Ass umgerechnet als 5 Franken. Damit kostet ein Spatz etwa 1 Franken. Ist nicht gerade teuer. Und das ist übrigens schon Mengenrabatt. In Matthäus 10, 29 sagt der Herr, 2 Sperlinge werden verkauft. Ich kann das kurz aufschlagen. Werden nicht 2 Sperlinge für einen Cent verkauft oder einen Ass, dann wäre das ein bisschen teurer, ja? Da kommt einer auf 1,25. Aber hier sagt der Herr, und 5 werden verkauft für 2 Ass. Also ist es eigentlich 4 plus Mengenrabatt, ist noch gratis dazu. Ja, eben, um zu zeigen, seht ihr, diese Vögel sind so billig zu haben auf dem Markt und Gott sorgt sich eben um alle Tiere, auch um diese Vögel. Aber, dass der Herr besonders die Spatzen erwähnt, hat noch einen besonderen Hintergrund. Und zwar im Opferdienst Israels spielt der Spatz auch eine Rolle. Weiß jemand wo? Bei den Aussätzigen. Ja, können wir mal aufschlagen. Wir haben in 3. Mose 13 das Gesetz des Aussätzigen, da wird genau erklärt, wie man Aussatz diagnostizieren muss. Und dann Kapitel 14, ein ganzes Kapitel, das erklärt, was getan werden muss, wenn jemand von Aussatz befreit wird. Was allerdings in Israel nicht mehr geschehen ist nach der Epoche von Mose und seiner Schwester Miriam. Miriam ist die Letzte, die geheilt wurde von Aussatz. Und dann, durch die ganze Zeit, bis in die Zeit Jesu, nie mehr wurde einer geheilt. Und da war klar, wenn der Messias kommt, dann wird das möglich sein. Und unter diesem Hintergrund ist es natürlich ganz besonders wichtig, das haben wir aber auch schon früher gesehen, dass eben in den Evangelien erklärt wird, wie der Herr Jesus Aussätzige geheilt hat. Ein ganz deutliches messianisches Zeichen. Ab jetzt zu den Spatzen. Jerry, liest du vor, Kapitel 14, Vers 3 am Schluss. Und siehe das Übel des Aussatzes.
Und siehe, das Übel des Aussatzes an den Aussätzigen ist heil geworden. So soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, 2 lebendige, reine Vögel nehme, und Zedernholz und Karmesin und Isop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schlachte, in ein irdenes Gefäß über lebendigem Wasser. Den lebendigen Vogel soll er nehmen und ihn und das Zedernholz und das Karmesin und den Isop und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen und der geschlachtet worden ist über dem lebendigen Wasser. Und er soll auf den, der von Aussatz zu reinigen ist, 7-mal sprengen und ihn für rein erklären. Und den lebendigen Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen.
Danke. Also, im Judentum wurde dieser lebendige Vogel verstanden als der Spatz, der Sperling. Und so wurde das von den Rabbinen vorgeschrieben, wenn dieses Ritual ausgeführt werden muss, dann muss man das so durchführen mit Spatzen. Und zwar, 2 Spatzen spielen hier eine Rolle. Und darum ist es eben interessant, dass der Herr in Matthäus 10 spricht, 2 Spatzen werden gekauft eben für 2 Ass. Beziehungsweise jetzt hier bei uns, 2 mal 2, da bekommt noch einen 5. dazu. Gratis. Und das Eindrückliche ist, nur um die Bedeutung hier noch zu erklären, also der Spatz gilt als koscher. Es muss ein reiner Vogel sein. Und der Aussatz spricht ja eigentlich symbolisch von der Sünde. Diese Krankheit hat man in sich am Anfang, aber sieht nichts davon. Und dann bricht sie irgendwo aus, kann sein an der Stirn oder was auch. So wie im Fall von Naaman, dem Syrer, 2. Könige 5, der hatte auch einen anfänglichen Aussatzbefall, aber noch nicht voll ausgeprägt. Und dann entwickelt sich die Krankheit, bis eben der ganze Körper betroffen ist. Nun, hier haben wir eine eindrückliche Parallele eben von der Sünde, die in uns ist und die sich dann aber in unserem Leben beginnt auszubreiten und immer schlimmer und immer zerstörerischer wird. Und wenn dann diese Krankheit sogar noch zum Tod führt, dann ist das die Illustration, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Sold der Sünde ist der Tod, Römer 6. Und nun hier für den Geheilten. Zwei lebende, reine Vögel. Der eine wird geschlachtet. Und dann nimmt man das Blut und taucht den zweiten Vogel in dieses Blut und lässt ihn fliegen ins freie Feld. Da haben wir die Illustration in diesen zwei Spatzen von Tod und Auferstehung. Der Herr Jesus musste am Kreuz sterben, der Sperling, der geschlachtet wird. Und am dritten Tag ist er auferstanden und 40 Tage später in den Himmel aufgefahren. Also haben wir in dem Vogel, der ins freie Feld wegfliegt, ein Bild der Auferstehung und der Himmelfahrt des Herrn. Und das ist eben die Basis, um das Problem der Sünde zu heilen. Und darum hat also der Spatz, wenn er da im Neuen Testament erwähnt wird, schon eine ganz besondere Hintergrundbedeutung. Ja, Christoph?
Welche medizinische Krankheit entspricht dem Aussatz?
Es ist so, die Beschreibung in 3. Mose 13 ist eine Beschreibung, die breiter gefasst ist als das, was man heute als Aussatz versteht. Also es ist nicht 1:1 mit der bekannten Lepra heute. Und dann kommt aber noch ein Problem dazu, das könntest du uns genauer ausführen, Medizin in der Geschichte ist manchmal ein Problem, weil im Lauf der Jahrtausende das Krankheitsbild unterschiedlich sein kann. Bist du auch so einverstanden als Arzt? Und darum ist es nicht ganz einfach, eben die Gleichsetzung zu machen mit heute, mit dieser Krankheit, die in 3. Mose 13 diagnostiziert wird.
Ja? Also eine Krankheit, die kann sich sozusagen weiterentwickeln.
Ja.
Und dann eine ähnliche Krankheit, die sich dann weiterentwickelt, ist dann nicht mehr direkt die gleiche wie damals, sondern eine andere Form.
Ja, das ist ein Problem, wobei bei der Lepra, da wird gesagt, dass man hat eben von Leprakranken aus der Antike, hat man Proben genommen und verglichen. Und gerade dieser Krankheitserreger hat eine ziemliche Beständigkeit gehabt. Es gibt andere, die haben viel stärkere Mutationen durchgemacht. Aber eben, es kommt das Problem dazu, dass man historisch auch mit Krankheitsbildern rechnen muss, die noch dazukommen, die man heute gar nicht mehr kennt. Aber es ist auf jeden Fall in eine Krankheit gemeint, die, wie man das beschrieben findet, zum Beispiel in 4. Mose 16, was sage ich, 4. Mose 12, bei Miriam. Und ihr Körper sah aus wie verwest. Also es war ein ganz schreckliches Bild. 4. Mose 12, kann man das kurz nachschlagen? Vers 10. Und die Wolke wich von dem Zelt, und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam, und siehe, sie war aussätzig. Und dann wird weiter erklärt in Vers 12, möge sie doch nicht sein wie ein totes Kind, dessen Fleisch, wenn es aus dem Leib seiner Mutter hervorkommt, zur Hälfte verwest ist. Also sieht man diesen dramatischen Vergleich, der angestellt wird in Bezug auf das Krankheitsbild, das Miriam hatte. Also es war wirklich eine schreckliche Krankheit und darf nicht verwechselt werden mit irgendeiner harmlosen Hautkrankheit. Und zwar ist es nämlich so, dass in der rabbinischen Literatur überliefert wird, Aussätzige, von denen es ja nach den Evangelien zahlreiche gab in Israel, Aussätzige wurden betrachtet wie solche, die lebendig tot sind. Und es ist auch nicht so, dass man damit rechnen kann, ja, da gab es vielleicht noch manche Spontanheilungen, wie man das bei heutiger Lepra kennt, nicht wahr? Die Möglichkeit von Spontanheilung. Aber die rabbinische Literatur beschreibt das so dramatisch, dass gesagt wird, einen Aussätzigen zu heilen, sei so schwierig, wie einen Toten aufzuerwecken. Also das zeigt, wie dramatisch das war. Und umso bedeutsamer das war, als der Herr Jesus dann eben Leprakranke, wie wir das gesehen haben, in Lukas 5 geheilt hat. Und wir werden dann später noch dazu kommen, in Lukas 17, wo er 10 gerade aufs Mal heilt. Und einer davon ist ein Samaritaner. So eindrücklich. Und er schickt die dann zu den Priestern, dass die ursprüngliche Diagnose gestellt hatten, auf Lepra auch die Heilung attestieren konnten. Und dann mussten die das Ritual durchführen mit den Spatzen. Ja, und unter diesem Hintergrund ist das eben schon bedeutsam, wenn der Herr da sagt, 2 Spatzen für einen Ass, 5 Sperlinge für 2 Ass hier. Aber eben der Herr will damit zeigen, wie wertvoll wir für ihn sind. Und dann Verse 8 und 9. Ja?
Das ist der Unterschied zwischen den 2 Spatzen und 2 Tauben bei Gott haben. Weil wir haben ja die Tauben, die Turteltauben, die bei Maria auch geopfert haben.
Jawohl, genau.
Und beim Aussatz lesen wir ja auch in 5. Mose, dass auch 2 Turteltauben geopfert wurden.
Ja, also Taubenopfer, die waren eigentlich ganz normale Opfer. Ich war schon in 3. Mose 1, wo das Brandopfer vorgestellt wird, wird erklärt, dass man das Brandopfer bringen kann mit einem Stier, einem Ziegenbock, einem Widder oder dann mit einer Taube. Und wie du schon erwähnt hast, das ist 3. Mose 12, worauf du anspielst, da wird das Entbindungsopfer erläutert, wenn jemand arm ist und nicht das Geld aufbringen kann für ein Schaf, darf er ein Taubenopfer bringen. Und das war ja der Fall in Lukas 2 bei Maria. Maria und Josef waren nach der Entbindung in Bethlehem so arm, dass sie kein Schaf aufbringen konnten, aber 2 Tauben. Das war dann ihr Opfer. Und die Tauben sind eben übliche Tiere bei den Opfern. Und zwar im Brandopfer, aber auch beim Sündopfer wurde es eingesetzt. Und das drückt eben aus die Treue. Der Gedanke der Treue steht im Vordergrund. Und zwar, weil Tauben dafür bekannt sind, dass sie als Pärchen das Leben lang zusammenbleiben. Das ist sehr verbreitet bei den Tauben. Und so spricht die Taube von der Treue und Hingabe. Also das Taubenopfer spricht von dem Herrn Jesus, der treu war bis in den Tod. Aber bei den Spatzen hat das eben noch eine besondere Bedeutung, dass das nur verwendet wurde bei den Aussätzigen. Und zwar haben die Rabbiner abgeleitet, dass das üble Reden, dass das zu Aussatz führen kann, als Gericht Gottes. Und zwar, weil sie eben, wenn man so schwatzt wie Spatzen, dann ist eben die Gefahr da, dass man sich mit der Zunge sehr und oft versündigt. Und interessant ist ja eben, dass der erste Fall von Aussatz in der Geschichte Israels mit Miriam, was war der Grund?
Rebellion, sie hat gegen Mose geredet.
Ja, sie hat gegen Mose geredet. Und zwar heißt es dort Miriam und Aaron. Die Reihenfolge ist bedeutsam. Und nachher wird nur Miriam aussätzig, Aaron nicht. Das heißt also, Miriam war da in ihrer Auflehnung und eben auch Eifersucht gegen Mose war sie führend und hat Aaron offensichtlich mitgezogen. Und eben es war dieses üble Reden. Das heißt, sie sprachen gegen Mose. Wir können das kurz aufschlagen. Dritte Mose. 4. Mose 12. Und Miriam und Aaron, in Vers 1, redeten gegen Mose, wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, und so weiter. Aber es waren Reden gegen Mose, und das führte dann zum Aussatz. Und darum ist eben diese Auffassung von dem Zusammenhang mit den Sünden des Schwatzens und dem Aussatz nicht einfach aus dem leeren Raum geschöpft. Aber eben diese zwei Sperlinge sind ein Bild des Herrn Jesus, der sich eben mit unserer Sünde eins gemacht hat. Nicht wahr? Es wird ausdrücklich gesagt, der Sperling ist rein. Aber eigentlich sein ewiges Geschwätz ist ein Bild der Sünde. Und das wird eben darin ausgedrückt, dass der Herr Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde. Und für uns gestorben und für uns dann auch auferstanden ist. Der Gedanke ist ein bisschen schwierig, aber um das noch zu unterstreichen, noch schwieriger ist es ja in 4. Mose 21, wo diese eherne Schlange von Mose erhöht wird und alle, die die Schlange anschauen, alle, die sie anschauten, wurden geheilt. Und der Herr Jesus übernimmt das in Johannes 3 und sagt, genauso wie Mose die Schlange erhöhte in der Wüste, muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, wie ist das möglich, dass die Schlange ein Bild sein kann des Erlösers? Weil der Herr Jesus am Kreuz für uns zur Sünde wurde. Er hat sich mit uns identifiziert, obwohl er immer in sich selber absolut heilig blieb. Aber das ist der Schock, dass er sich so mit uns eins gemacht hat. Und darum hat Gott ihn auch in den Stunden der Finsternis verlassen. Und er hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn als Menschen verlassen am Kreuz, damit er dann immer bei uns sei. Und so sind diese beiden Gedanken eben auch vereinigt in dem reinen Vogel, der ein Spatz ist.
Das heißt in dem Fall, ja? Eigentlich wortwörtlich, diese Stelle, wenn wir auf das Kreuz, also auf den Herrn, der am Kreuz gestorben ist, sehen wir eigentlich, was er getan hat für unsere Sünden. Also wir sehen unsere Sünden wortwörtlich da und durch das ist dann der Herr gestorben. Also es ist ja daher nimmt er das mit der Schlange, oder? Weil die Schlange zeigt aus, die Sünde durch die Gift, das Volk bekommen und dann durch die giftige Schlange starben sie. Aber wenn sie die Schlange gesehen haben, also muss bewusst werden, wir müssen, der Grund der Schlange müssen wir eigentlich sehen, oder?
Genau. Ich wiederhole das für den Livestream. Die haben das nicht verstanden, was du gesagt hast, weil du müsstest sonst ans Mikrofon gehen. Ja, also die Israeliten, die von der Schlange gebissen wurden in 4. Mose 21, die mussten auf die erhöhte Schlange schauen. Und Johannes 3 macht klar, wenn wir als Menschen, die uns bewusst sind, wir sind von der Sünde gebissen, auf den Herrn Jesus schauen, der für uns sterben musste am Kreuz, dann werden wir eben von diesem Biss der Sünde geheilt und bekommen ewiges Leben.
Sulamit ihren Bräutigam beschreibt. Und dann sagt sie, sein Haar ist schwarz wie der Rabe.
Jawohl.
Ist auch ein unreines Tier.
Genau. Und es ist ja so, im Hohen Lied, der Bräutigam ist ein Bild des Messias, des Herrn Jesus. Und wie du sagst in Hohen Lied 5, Sulamit sagt, sein Haupt ist wie der Rabe. Und vergleicht dann eben die schwarzen Haare von Salomo mit den Federn eines Raben. Und das ist auch ein Hinweis eben, dass der Herr Jesus als Messias für uns eben die Sünde auf sich nahm. Und darum wird dieser Vergleich gemacht mit dem Raben, der nicht koscher ist, nach 3. Mose 11. Aber wir kommen auf den Raben zurück. Wir müssen noch ein paar Verse weiter gehen, bis Vers 24. Dann kommen wir da nochmal zurück. Ja?
Zu den Sperlingen oder Spatzen.
Ja?
Das Lebendige wird ja in den Tod reingetaucht und fliegt dann weg.
Genau.
Was nimmt dann mit? Symbolisch den Fluch, der beschrieben wird in Sprüche 26?
Nein. Also der Spatz, der eingetaucht wird und dann wegfliegt, was nimmt er mit? Was nimmt er mit?
Das Leben.
Das Blut.
Das Blut in das Allerheiligste.
Oder? Ja, genau, das Blut ins Allerheiligste. Schlagen wir auf, offenbar Hebräer 9. Dort wird die messianische Umsetzung erläutert. Und zwar in Hebräer 9, liest du, Jerry, in Vers 12, oder Vers 11 schon, des Zusammenhangs wegen. Christus aber,
gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter in Verbindung mit der größeren und vollkommener Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ist ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte.
Ja, also wird gesagt, dass der Messias, Christus, das ist der Messias, dass er mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen ist. Und dieses Blut spricht jetzt für uns auf der himmlischen Bundeslade. Diese himmlische Bundeslade wird ja übrigens erwähnt, ausdrücklich in Hebräer 11, Vers 19. Und darum ist eben diese himmlische Bundeslade für uns dann zum Gnadenthron geworden. Eigentlich ist die Bundeslade Gottes Gerichtsthron, wie wir das lesen in Psalm 89, deines Thrones Grundfesten sind Gericht. Aber durch das Blut des Erlösers ist diese Bundeslade zum Gnadenthron geworden. Und der Hebräerbrief bezeichnet die Bundeslade in Kapitel 4, Vers 16 als Thron der Gnade. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also der himmlische Gerichtsthron ist für die Gläubigen der Thron der Gnade geworden, weil der Herr Jesus mit seinem eigenen Blut ins Heiligtum eingegangen ist, was vorgeschattet wird durch den Spatz, eingetaucht in das Blut und er fliegt ins freie Feld, fliegt weg. Ja, sehr schön. Jetzt fahren wir weiter in Lukas 12, Vers 8. Da geht der Herr Jesus ganz grundsätzlich ein auf diesen Widerstand, den er so schrecklich erlebt hat. Gerade in den Versen davor beschrieben, durch die Pharisäer, die eine solche Ablehnung des Messias an den Tag gelegt haben. Und da sagt er, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird auch der Sohn des Menschen sich vor den Engeln Gottes bekennen. Da nimmt der Herr Bezug auf die Jünger, die eben sich nicht fürchten sollen, Vers 4, vor denen, die den Leib töten können, aber nichts weiteres mehr. Wer sich auf die Seite des Messias stellt, der Messias wird sich dann einmal zu ihnen bekennen. Und man muss beachten, der Ausdruck der Sohn des Menschen ist ein Titel für den Messias aus Daniel 7, Vers 14, wo beschrieben wird, wie der Messias auf den Wolken des Himmels kommen wird, um dann die Weltherrschaft zu übernehmen am Ende der Geschichte. Und da wird er genannt Sohn des Menschen oder Menschensohn. Das ist also ein Titel des Messias. Und hier sagt der Jesus, er, der Messias, wird sich zu diesen Jüngern bekennen, die sich auf seine Seite gestellt haben. Und dann der Kontrast zu den Pharisäern. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und das bezieht der Herr eben auf die, die ihn als Messias verworfen haben. Aber dann wird noch eine wichtige Unterscheidung gemacht in Vers 10. Liest du, Jerry?
Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden.
Ja, warum diese Unterscheidung? Nun, ich muss zuerst erklären, was bedeutet das, den Heiligen Geist lästern? Dass das hier erwähnt wird, hat einen engen Zusammenhang mit dieser Geschichte, die Lukas uns in Kapitel 11 vorgestellt hatte, ab Vers 14, wo der Jesus einen stummen Besessenen geheilt hatte. Und da haben dann Pharisäer gesagt, das hat er durch den Satan gemacht. Und wir haben ja damals schon gesehen, das war wieder besseres Wissen. Ihnen war klar, niemand kann einen stummen Besessenen heilen. Das haben wir ausführlich behandelt damals. Das kann nur der Messias, das war klar. Und jetzt, der Jesus hat das gemacht und ganz bewusst lehnen sie ihn ab und sagen, das hat er durch den Teufel gemacht. Jetzt könnte man sagen, das ist eine Behauptung, dass du hier 12, Vers 10 mit Kapitel 11, Vers 14 in Zusammenhang bringst. Aber warum muss man das so tun? Weil es in Matthäus ganz direkt so geschieht. In Matthäus 12 wird dieses Zeichen, die Heilung eines stummen Besessenen, beschrieben. Matthäus 12, Vers 22. Und dann wird erklärt, wie die Pharisäer das als Teufelswerk abtun. Gegen jegliche Logik, wie der Herr ihnen dort aufzeigt. Und dann sagt der Jesus gleich danach, Vers 31, 12, Vers 31, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer irgendein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber irgend gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Wie ist der Zusammenhang? Also, die Lästerung des Geistes bedeutet, einem Menschen sind durch das Wirken des Heiligen Geistes die Augen geöffnet worden. Er hat ganz klar erkannt, Jesus von Nazareth ist der Messias. Aber ganz bewusst und eben, ich muss sagen, definitiv verwirft er ihn. Und dann gibt es keine Vergebung mehr. Wenn der Herr keine Vergebung mehr, wenn der Herr verworfen wird, der einzig Vergebung geben könnte, dann gibt es keine Vergebung mehr. Und dieses Thema wird auch aufgenommen im Hebräerbrief. Wir können das kurz aufschlagen in Hebräer 10. Da werden diese Hebräer, das sind messiasgläubige Juden, gewarnt, denn es sah so aus, dass gewisse von ihnen gar nicht wirklich bekehrt waren, sondern nur äußerlich erkannt haben, Jesus ist der Messias. Aber sie waren in Gefahr, schließlich bewusst und endgültig abzufallen. Liest du, Jerry, Kapitel 10, Vers 26 im Hebräerbrief.
Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichtes und das Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Jemand, der das Gesetz Mose verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird der Wert erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr.
Jawohl. Also, ganz wichtig, hier wird nicht gesagt, wenn solche, die von Neuem geboren worden sind, oder wenn Kinder Gottes, oder wenn, was könnten wir sonst als, wenn gerecht durch Glauben Gerechtfertigte, sondern hier wird gesagt, denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Also sind Leute, die haben erkannt, ja, das ist die Wahrheit. Das ist die volle Wahrheit. Und dann aber verwerfen sie den Sohn Gottes. Vers 29, der Sohn Gottes wird mit Füßen getreten und sein Blut wird als unrein betrachtet, gemein oder unrein. Also die sagen, das war richtig, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, das war ein Aufrührer, das war ein Verführer. Denn sie erachten sie sein Blut als unrein. Und dann wird weiter gesagt, und sie schmähen den Geist der Gnade. Dann bleibt eben keine Möglichkeit mehr. Und darum wird hier gesagt, wenn man ihn verwirft, Vers 26, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Wenn man das einzige Opfer verwirft, dann gibt es keine Möglichkeit mehr für Vergebung. Aber wichtig, das kann kein Wiedergeborener machen, tun, sondern das ist einer, der die Erkenntnis bekommen hat und ihn dann den Herrn ganz bewusst verwirft. Es heißt übrigens in Vers 29, dass er durch das Blut des Bundes geheiligt worden ist. Das ist etwas schwierig. Geheiligt durch das Blut. Ist er dann nicht ein Wiedergeborener? Nein. Er ist einer, der die Erkenntnis bekommen hat. Und das geheiligt ist ja so. Die Bibel sagt, es gibt Menschen, die sind heilig, aber verloren. Wo steht das? Heilige Menschen, die nicht gerettet sind. Oder Ungläubige, die heilig sind.
1. Korinther 7.
1. Korinther 7. Sehr erstaunlich. Und zwar geht es um das Problem, wenn eine Frau zum Glauben gekommen ist und ihr Mann ist eben immer noch ungläubig. Wie soll sie sich dann verhalten? Das war die Frage der Korinther, die sie dem Paulus übermitteln ließen. Und dann wird eben erklärt, Vers 12, liest du vor, Jerry.
Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und dieser willigt ein, bei ihr zu wohnen, so entlasse sie den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig.
Jawohl, bis dahin. Also, sehr ermutigend, nicht wahr? Hier wird gesagt, diese ungleiche Ehe, das ist kein Grund, dass die Ehe beendet werden sollte. Der Apostel Paulus sagt übrigens hier, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. In Kapitel 7 wird unterschieden zwischen Offenbarungen, die der Herr, die Paulus direkt von dem Herrn bekommen hatte. Und zu diesem Punkt hatte Paulus, der ja viele Offenbarungen, spezielle Offenbarungen bekommen hatte, keine spezielle Offenbarung bekommen. Aber am Schluss des Kapitels sagt er, und zwar in Vers 40,
glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass ich Gottes Geist habe.
Ja, er gibt diese Antwort, geleitet durch den Heiligen Geist. man muss eben sich im Klaren sein, Inspiration und Offenbarung ist nicht dasselbe. Propheten bekamen spezielle Offenbarungen. Aber die Inspiration bedeutet, wenn sie diese Offenbarungen dann zu Papier gebracht hatten, als Bibelwort, dann war das Geschriebene inspiriert. Darum heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die Schrift, das Geschriebene. Und das heißt also, alles, was der Apostel Paulus geschrieben hat, ist geschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Aber er hat nicht zu allen Themen eine ausdrückliche, vorherige Offenbarung bekommen. Und er sagt also grundsätzlich und entsprechend dem, was Gott eben früher schon in der Heiligen Schrift geoffenbart hat, dass diese Frau eben die Ehe weiterführen soll, beziehungsweise dieser Mann die Ehe weiterführen soll. Und dann wird eben erklärt, der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Jetzt, was heißt das? Heilig sein bedeutet im Hebräischen und im Griechischen, in der Grundbedeutung, abgesondert sein, reserviert sein für. Also heilig bedeutet, ein ungläubiger Mann hat eine ganz besondere Chance, zum Glauben zu kommen. Weil er eine Frau hat, die ihn jeden Tag mindestens durch ihr Leben ans Evangelium erinnert. Und so hat er eine Chance, muss man sagen, die viel größer ist als viele andere Männer. Und dann wird ja weiter gesagt, eure Kinder, die sind ja auch heilig. Ja, natürlich, weil Kinder aus gläubigen Familien, die haben eine viel größere Chance als die anderen, weil ihnen das Evangelium erzählt wird von Kindsbeinen an. Das Evangelium wird ihnen vorgelebt. Und so sind die in besonderer Weise reserviert, aber nicht gerettet. Die sind reserviert, heilig, um hoffentlich gerettet zu werden. Und genau so ist es mit diesen messianischen Juden, Hebräern, die erst zur Erkenntnis gekommen sind. Jesus von Nazareth ist der Messias. Aber schon dieses Bekenntnis gegenüber ihren Volksgenossen, ich glaube, dass Jesus der Messias ist, das hat sie sofort abgesondert. Damit haben sie nämlich gesagt, das war ein Mord, was unser Sanhedrin gemacht hat, als er den Herrn Jesus gekreuzigt hatte. Und damit waren sie nicht mehr tolerierbar für die anderen. Das heißt, das Bekenntnis zu seinem geflossenen Blut hat sie geheiligt, gerade abgesondert. Aber damit waren sie noch nicht gerettet, weil Rettung ist nicht Wissen, das ist wahr. Wissen, das ist wahr, das ist die Voraussetzung, um gerettet zu werden. Und darum warnt der Hebräerbrief diese messianischen Juden, wenn ihr nicht ganz durchdringt, gibt es die Gefahr, dass der Punkt kommt, wo ihr Jesus Christus nochmals eben als Sohn Gottes mit Füßen treten werdet, sein Blut unrein achten werdet und den Geist der Gnade schmäht. Das heißt, ganz wissentlich, bewusst das Evangelium verwerfen. Und damit ist dann der Punkt erreicht, wo bei jemandem die Gnadenzeit abgelaufen ist. Und das wird auch in Hebräer 6 mit anderen Worten umschrieben. Können wir das auch noch aufschlagen? Liest du, Jerry, Hebräer 6, Vers 4.
Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Werk Gottes und die Wunderwerke der zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst gekreuzigt, ihn zur Schau stellen.
Jawohl, danke. Also hier wird gesagt, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die haben erkannt, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit bekommen haben, Kapitel 10, hier erleuchtet. Und dann zweitens, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Schmecken ist nicht das Gleiche wie Essen, aber die haben wirklich einen Geschmack bekommen von dem, was die himmlische Gabe anbetrifft. Und dann heißt es, sie sind Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Im Griechischen heißt es nicht des Heiligen Geistes teilhaftig. Es steht kein Artikel. Darum hat die Elberfelder dort kursiv, die Elberfelder CSV und auch die alte, kursiv des. Also weil es heißt, teilhaftig Heiligen Geistes. Und was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist in dieser Person Wohnung genommen hat, wie das bei den Bekehrten der Fall ist, sondern der Herr Jesus sagt in Johannes 16, der Heilige Geist wird kommen und er wird die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Also der Heilige Geist wirkt an einem Menschen, überführt ihn, sodass er zur Erkenntnis kommt. Und damit ist er teilhaftig der Wirkung des Heiligen Geistes. Darum, wenn der Artikel fehlt, wird nicht die Person des Heiligen Geistes betont, der Heilige Geist, sondern Heiliger Geist, da wird seine Wirkung betont. Und er ist teilhaftig Heiligen Geistes, das heißt teilhaftig an seiner Wirkung, eben weil er überführt von Sünde. Und weiter wird gesagt von dieser Person, das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters haben sie geschmeckt. Auch wieder einen Geschmack bekommen, aber nicht, noch nicht gegessen. Und dann heißt es, und wenn sie dann abfallen, können sie nicht zur Buße erneuern. Sie kreuzigen Christus, den Sohn Gottes, quasi noch einmal. Stellen ihn zur Schau. Das ist eben den Sohn Gottes als Verbrecher, als Rebell hinstellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, und was ist jetzt mit solchen Menschen, die sagen, oh, das habe ich gemacht. Jetzt kann ich sicher nicht mehr umkehren. Und mit Gläubigen wird man, mit echten Gläubigen, bekehrten Gläubigen, die wiedergeboren sind, wird man immer wieder konfrontiert mit dem, dass sie Angst haben, sie hätten diese Sünde gemacht und könnten nicht mehr zurückkehren. Und dann muss man einfach argumentieren, hier heißt es, die können nicht mehr zur Buße erneuern. Hast du Buße getan? Und dann, wenn sie sagen, wir sagen dann, natürlich, immer wieder bekannt, kann man sagen, siehst du, du gehörst nicht zu dieser Gruppe. Die können gar nicht mehr Reue, echte Reue empfinden. Aber du hast diese Reue. Und das ist ein Beweis, dass der Herr dich zieht zu sich und dich will. Das ist eine riesen Verwechslung. Das darf, diese Stelle bezieht sich nicht auf dich. Leandro, du hattest noch was?
Ja, in welchem geistlichen Stadium befanden sich die Menschen in 2. Petrus
3?
2, Kapitel 20.
2, Vers 20. Das ist genau das Gleiche.
Und auch die Erkenntnis, das werden schon bereits gehabt haben. Sind das die gleichen Menschen?
Das sind auch fast Bekehrte. Schlagen wir auf. 2. Petrus 2, Vers 20. Liest du, Jerry?
Denn wenn sie entflohen, den Befleckung der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes, Jesus Christus, aber wieder in diese verwickelt, überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer als das Erste. Denn es wäre besser für sie, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, sich abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrte um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen in Kot.
Danke. Also, hier geht es um Menschen, die haben die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus bekommen. Also, wie nicht gesagt, sie sind wiedergeboren, sondern die Erkenntnis haben sie bekommen. Und es wird gesagt, die seien den Befleckungen der Welt entflohen durch diese Erkenntnis. Das entspricht genau diesen messianischen Juden, oder diesen gewissen messianischen Juden, von denen der Hebräerbrief spricht, die haben erkannt, ja, Jesus ist der Messias. Und die haben sich den bekehrten Juden angeschlossen, sind schon mit ihnen gegangen und haben auch ihr Leben dadurch verändert. Ja, und entflohene Befleckungen der Welt wollen nichts mehr zu tun haben mit dem, was sie so früher getrieben haben. Die wollen jetzt mit den Gläubigen gehen. Gut, aber dann heißt es, wenn sie dann wieder verwickelt, überwältigt werden in das Alte, wird es noch schlimmer. Und Petrus sagt, es wäre besser, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt. Wieder Erkenntnis. Als ihn zu erkennen und dann ins alte Leben zurückzukehren. Und darum, Halbbekehrte oder Fastbekehrte, die dann wieder zurückgehen ins alte Leben, die sind nicht mehr gleich wie vorher. Und ich habe gerade im vergangenen Monat ein Gespräch gehabt mit einem Orthodoxen in den Gassen von Jerusalem. Es war ein Afrikaner. Und er hat gesagt, er war früher auch Christ. Aber er hat das mit der Dreieinigkeit alles verworfen und ist Jude geworden. Und hat sich auch richtig orthodox benommen. Der hat eine solche unglaubliche Ablehnung gegen das Evangelium an den Tag gelegt. Also wirklich so feindlich. Und ich habe ihm dann ein Buch gegeben. Und dann hat er mir sogar eine E-Mail nach Hause geschickt. Aber so feindlich und wirklich so vollkommen zu. Wir können nicht in die Herzen hineinschauen. Aber da kommt natürlich dann die Frage, ist bei diesem Menschen das geschehen? Wir wissen nicht, wie viel hat der wirklich erkannt. Das war einfach ein Namenschrist, der gar nicht viel verstanden hat. Aber die Möglichkeit würde bestehen, dass einer eben ganz bewusst das Evangelium verworfen hat, als Halbbekehrter, und dann eben ins orthodoxe Judentum gegangen ist.
Ja, ist nicht auch Karl Marx auch so ein Halbbekehrter, der jetzt mehrere hundert Millionen Tote auf seinem Gewissen hat?
Karl Marx ist genau so. Er hat ja einen jüdischen Hintergrund gehabt, aber seine Familie ist zum Christentum übergetreten, und Karl Marx hat einen so schönen Abituraufsatz, und zwar mit dem Titel Unsere Verbindung mit Christus nach Johannes 15. Und also unglaublich. Und dann später ging er zum Universitätsstudium, und dort hat sich eine Wende ereignet. Und zwar, dort wird er ganz feindlich, ist er auch ständig im Krach mit seinen Eltern, gerade wegen Finanziellem. Und dort liegt die Vermutung nahe, dass er dann schließlich bis in den Satanismus hineingegangen ist. Aber auch da muss man sagen, eben, das war nicht ein Wiedergeborener, aber fast und wirklich nahe, und dann alles verworfen und ist zum Feind Gottes geworden. Ja, Jerry?
Ja, Johannes 16 sagt ja, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er die überführen.
Ja, genau.
Die Unbekehrten, also die noch nicht wiedergeborenen, von ihrer Schuld.
Eben, und dieses Überführen durch den Heiligen Geist nach Johannes 16 entspricht in Hebräer 6, Vers 4 diesem teilhaftig geworden Heiligen Geistes. Und das führt dazu, dass man eben die Erkenntnis bekommt. Das willst du sagen,
ja,
oder?
Ja,
also. Genau das ist genau der Punkt.
Das heißt, wenn Menschen sozusagen Mitläufer sind und dann mal Krisen im Leben kommen oder Schicksal,
ja, ja,
Krankheiten, Leid,
ja,
oder Probleme, das dann sich herauskristallisiert, wer dem Herrn gehört oder wer nicht.
Das ist genau so, dass eben dann vielleicht gerade durch schwere Wege dann klar wird, ob jemand fast bekehrt war oder richtig bekehrt. Und das führt uns nochmals zurück zu Lukas 8. Das hatten wir ja vor längerer Zeit betrachtet, dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und da erläutert der Jesus, der Same, der das Wort Gottes bedeutet, fällt auf den Weg, auf den Felsen, unter die Dornen und auch auf die gute Erde natürlich. Und bei der guten Erde, dort handelt es sich um Menschen, die sich wirklich bekehren, das Wort aufnehmen, und es bringt Frucht. Aber schauen wir nochmals, was da steht beim Felsen. 8, Vers 13, Jerry.
Die aber auf den Felsen sind, sind die, welche, wenn sie es hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel, die für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen.
Ja, da haben wir es. Die nehmen das Wort mit Freuden auf, aber von Buße und von Traurigkeit über die Sünde spricht der Herr jetzt hier nicht. Er spricht nur über Freude über das Wort. Begeisterung für die interessante Bibel. Aber dann sagt der Herr, diese haben keine Wurzel. Die glauben für eine Zeit, aber sie erreichen nicht das Ziel. Und dann in der Zeit der Versuchung, das ist jetzt das, was du gesagt hast, Alexander, dann fallen sie ab. Man kann Versuchung übersetzen oder auch Prüfung, Verlockung, fallen sie ab. Also das sind Gläubige, aber eben für eine Zeit. Und darum, wenn man mich fragen würde, glaubst du, dass ein Gläubiger verloren gehen kann? Ja, natürlich. Glaubst du, dass ein Gläubiger wieder verloren gehen kann? Nein. Ja, wieder verloren würde bedeuten, er wurde gerettet und dann geht er wieder verloren. Nein, die waren eben nie gerettet, aber gläubig. Und eben, man kann gläubig sein, ja, das ist die Wahrheit, das stimmt. Und sich schon bereits zu den Gläubigen gesellen. Und dann kann der Moment kommen, wo ein bewusster, definitiver Bruch vollzogen wird. Und das meint der Herr Jesus in Lukas 12, wenn er sagt, dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Also es geht darum, dass es ist völlig klar. Aber der Herr Jesus sagt, wer ein Wort sagt gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Nicht wahr? Der Herr Jesus kam als Mensch in diese Welt. Und das war nicht offensichtlich, dass er der Erlöser ist. Man hätte denken können, ist der Mensch wie jeder andere, genau gleichen Kleider an, hat auch diese Quasten wie alle orthodoxen Juden damals. Und waren ja alle orthodox. Und er isst und trinkt, er muss auch schlafen. Das ist einfach ein normaler Mann aus Nazareth. Und die Leute in Nazareth, die sagten, wir kennen ja seinen Vater, seine Mutter, der Zimmermann. Es ist uns einfach nicht so klar, woher kommt diese ganze Erkenntnis und diese Wunderwerke. Aber eben, es war nicht so offensichtlich. Und darum sagt der Herr, wenn Menschen etwas gegen ihn sagen, es wird ihnen vergeben werden, weil das in ihrer Blindheit geschehen ist. Aber wenn er sagt, wenn jemand gegen den Heiligen Geist lästert, da meint er eben solche, die dann ganz bewusst und definitiv ihn verwerfen. Das ist nicht eine Verblendung dahinter, sondern das ist eine definitive, wissentliche Verwerfung. Und darum dieser Unterschied, sündigen gegen den Sohn des Menschen, da wird wirklich die Menschheit des Herrn Jesus betont. Mehr haben sie nicht erkannt. Und dann die Lästerung des Geistes, da geht es darum, dass der Heilige Geist ihnen Augen geöffnet hat und sie wissen, das ist der Messias. Und trotzdem tun sie es ab, bewusst als Werk des Teufels zum Beispiel. Ja, und dann zum Schluss noch Vers 11. Liest du, Jerry?
Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Gewalten führen, so seid nicht besorgt, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt.
Ja, es geht immer noch um das Thema der Verfolgung der Gläubigen. Der Herr selber hat diesen furchtbaren Widerstand erlebt und er sagt, seine Jünger werden auch diesen Widerstand erleben. Und da sagt der Jesus, ihr werdet sogar eben vor Gericht gestellt werden. Aber es gibt eine Verheißung. Die Gläubigen bekommen dann, wenn sie vor Gericht aussagen müssen, eine ganz besondere Weisheit durch den Heiligen Geist. Also dieser Heilige Geist, der den Menschen die Augen auftun kann, das ist derselbe Geist, der den Gläubigen hilft und ihnen Weisheit gibt. Und da gibt es viele wunderbare Zeugnisse von Menschen, die so vor Gericht erscheinen mussten. Auch gerade zum Beispiel aus der Nazi-Zeit, als Gläubige eben durch die Gestapo festgenommen wurden und dann vorgeführt wurden, wie die einfach mit Schlichtheit, aber Weisheit von der Bibel her antworten konnten. Ich weiß von einem Fall, da hat der Richter gesagt, mach die Fenster auf, ich halte diese Luft nicht mehr aus. Ja, und dabei hat er nur Bibelverse zitiert, aber genau die richtigen im richtigen Moment. Und das ist eine Verheißung, die der Herr uns gibt, dass er uns eben in solchen Situationen besondere Weisheit gibt. Und der Herr sagt, seid nicht besorgt, wie und womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt.
Das Gleiche ist ja auch, wenn wir irgendwie, wenn es jetzt gegen irgendeinen Herrn kommen, wir nicht von einem Gericht, sondern von einem ungläubigen Atheisten zum Beispiel angeklagt werden, auch dann kann der Herr wirklich auch weiser geben, dass wir die richtigen Worte und Erläuterung dieser Person geben.
Du meinst jetzt nicht im Gericht, sondern in einem Gespräch. Ja, das können wir dann auch eben anwenden, dass der Herr uns eben auch diese Weisheit geben kann, wenn wir überhaupt auch unseren Glauben darlegen und begründen sollen, genau. Aber jetzt hier bezogen ist es... Wie?
Vorarbeit braucht es ja, Bibel lesen und...
Genau, das kann man nicht einfach so denken, man muss die Bibel nicht lesen und dann kommt alles plötzlich. Das ist schon klar. Und es heißt eben in Johannes 14, da sagt der Herr Jesus, dass der Heilige Geist, wenn er kommt, wird er euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Aber der Herr spricht da von Erinnerung. Und wenn man seine Worte eben nicht kennt, nicht einmal gehört und gelesen hat, dann kann der Heilige Geist auch nicht erinnern. Also der Heilige Geist erinnert uns an Dinge, die wir eben schon durch früheres Bibellesen aufgenommen haben. Aber er erinnert uns nicht an Dinge, die gar nicht im Gedächtnis je aufgenommen worden sind. Aber eben, es ist eine besondere Zusage für die Gläubigen, gerade in diesen ganz ausgesprochenen Stresssituationen, wo wir zur Verantwortung gezogen werden. Und da ist es ja völlig unabsehbar. Was werden die vorbringen? Ja, und es gibt auch ähnliche Situationen sonst im Leben, es ist auch gar nicht möglich, sich vorzubereiten. Man weiß ja nicht, wie die Katze aus dem Sack lassen, ja? Und gerade in solchen Momenten gibt der Herr dann auch die Weisheit, dass man einfach ruhig die richtigen Antworten geben kann, die die Widersacher eben offenbar macht und eben die Sache klärt. Also das ist auch ein Trost, den wir für uns ganz persönlich mitnehmen dürfen. Jetzt nächstes Mal. Ich wollte halt viel weiter kommen heute. Ich habe eigentlich geträumt, bis nach Kapitel 13 zu gelangen. Aber das macht nichts. Das ist gut so. Das sind auch einige Überraschungen, die da jeweils live kommen. Und wir haben Exkurse gemacht. Das ist nicht einfach, um Exkurse zu machen, sondern das sind ganz wichtige Lehrfragen, die wir zusammen angeschaut haben. Und darum ist das recht so. Aber wir würden dann einfach nächstes Mal schön jetzt hier mit Phase 3, 1 und folgende weiterfahren.